Jetzt ist es so, dass im Endeffekt der Druck der Investoren aufgrund ihrer, sage ich mal, doch recht niedrigen Zielrenditen überall tendenziell gesunken ist. Das heißt also, es lassen sich wieder einfache Bond-Investitionen tätigen, die die Zielrenditen schon relativ gut abdecken. Und damit sind die Nöte der Investoren geringer geworden.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Heute haben wir einen Gast, auf den ich mich sehr freue, aus Hamburg, Michael Busack. Viele kennen ihn wahrscheinlich, Herausgeber des Absolute Report, seit fast einem Vierteljahrhundert die Anlaufstelle, was alternative Investments in Deutschland angeht. Guten Morgen, Michael.
Ja, guten Morgen, Uli und Olli.
Schön, dass du dabei bist. Für die, die dich nicht kennen, kannst du uns so ein bisschen die Origin-Story von dir geben? Also woher kommst du, was machst du, wie war dein Werdegang, wie kam die Idee, Absolute Research zu gründen, was hast du vorher gemacht? Also einfach so ein bisschen eine Tour durch dein Leben.
Ui, jetzt hast du schon, wie gesagt, ein Vierteljahrhundert, das hört sich ja schon gnadenlos an, da muss ich mich ja ganz weit jetzt zurückerinnern. Nein, gerne. Also erstmal vielen Dank auch an euch für die Einladung, hier bei euch im Podcast sprechen zu können. So, mein erster Podcast, also von daher auch eine Premiere für mich. Ja, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Also ich habe mich immer schon für Kapitalmärkte interessiert, schon von in der Schule vor dem Abi, und ich habe mich insbesondere auch für die Themen der derivativen Handelsinstrumente immer interessiert, also Futures und Optionen und ähnliche Themen, die damals ja noch in den 90ern in Deutschland eher sich entwickelt haben, beziehungsweise ich muss ja sagen in den 80ern, denn mein Abitur habe ich 1988 gemacht, bin ja jetzt oder werde jetzt demnächst 55, also ist auch schon eine Zeit her jetzt. Und habe mich aber, wie gesagt, in der Vergangenheit immer mit den Themen der Kapitalmärkte beschäftigt. Habe dann eine Banklehre gemacht hier in Hamburg bei der Vereins- und Westbank und habe dann parallel zu einer Selbstständigkeit, die ich immer schon gehabt habe, mit dem Studium der Betriebswirtschaftslehre hier in Hamburg begonnen bei Professor Schmidt. Professor Schmidt hat unter anderem mit die DTB, die damals die Deutsche Terminbörse, die dann zur Eurex wurde, mit initiiert, und wie ihr vielleicht wisst, ist die Eurex oder damals die DTB eigentlich die letzte Terminbörse eines westlichen Industrielandes gewesen. Also Deutschland hinkte da immer ein bisschen hinterher. Das war aber ziemlich wichtig, auch für mich, weil damit natürlich diese ganzen Themen der derivativen Handelsinstrumente irgendwie so eine Professionalität sich entwickelt haben. Und für mich war diese Thematik interessant. Ich war eine völlige Niete in Mathematik, und ich hatte auch überhaupt keine Möglichkeiten, so richtig so mit Derivaten zu handeln. Insofern habe ich mich sehr stark für Handelssysteme interessiert. Ich habe also das Thema, wie kann man professionell mit derivativen Handelsinstrumenten Kapitalerträge erzielen, mehr oder weniger mich da reingebissen und versucht, wie kann man das systematisch machen. Und da ist mein Faible eben gewesen, mich auf diese Strategieentwicklung zu konzentrieren. Habe da unwahrscheinlich viele Bücher gelesen und habe dann gesehen, okay, wer macht das eigentlich professionell? Und professionell machten das in Amerika sogenannte CTAs, sogenannte Commodity Trading Advisors, und diese Thematik war extrem reguliert in Amerika. Und dann haben wir uns in der Familie, mein Vater hatte eine Vermögensverwaltung, und wir haben uns dann darauf konzentriert, Handelssysteme für Privatpersonen, Vermögende, Privatpersonen, Family Offices mehr oder weniger zu selektieren. Das heißt, ich war eigentlich eine Art von Selektor von Handelsmodellen. Und weil wir selber das nicht konnten, haben wir eben externe Manager selektiert. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann in den 90er Jahren mit einer Firma dieses Sachen angeboten. Das wurde nicht auf Fondsbasis gemacht, sondern auf Managed Account Basis. Und diese Thematik war auch damals noch steuerfrei bis 1998. 98 gab es eine KWG-Novelle. Diese KWG-Novelle hat dann dazu geführt, dass derivative Finanzinstrumente in Deutschland in die Besteuerung überführt worden sind. Und wenn ihr euch erinnert, gab es damals dann auch die Regulierung von privaten Vermögensverwaltungen in unter der BaFin. Das haben wir auch gehabt als Finanzportfolioverwalter und Anlagenabschlussvermittler. Allerdings waren wir nur die Konzeptionäre von Produkten und diese Produkte mussten von Dritten mehr oder weniger an die Endinvestoren vermittelt werden. Und das bedeutet, dass wir die alle unter unser Haftungsdach hätten nehmen müssen. Durch die Situation, dass die steuerlichen Implikationen schwieriger wurden und wir das natürlich nicht machen konnten, jeden externen in so unser Haftungsdach zu nehmen, habe ich mich dann dazu entschlossen, da nicht weiterzumachen. Gleichfalls, und ihr erinnert euch, was war Ende der 90er Jahre, die Dotcom-Bubble blähte sich auf. Und die Dotcom-Bubble war natürlich etwas, was gerade die privaten Investoren extrem gierig gemacht hat. Und wir haben Ertragsprofile angeboten, die so zwischen, ich sag mal so, sportlichen 10 bis 20% lagen. Das war aber jedem damals viel zu wenig. Die wollten hunderte von Prozent mit Neuemissionen am neuen Markt machen. Und das konnten wir natürlich nicht liefern. Und wollten wir auch nicht liefern. Ich habe auch damals sehr stark eigentlich auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis gesagt, Leute, also lasst die Finger davon, das wird nichts, das ist alles übertrieben, alles, das ist eine Blase und das ist ja auch so gekommen. Und nichtsdestotrotz hat es mich mehr oder weniger damals dann die Entscheidung auch gekostet, diese Firma so nicht weiterzumachen. Bin dann in einer Zwischenstation bei der Vereins-Investbank, Hypo-Vereinsbankgruppe gewesen als Berater für die Emission eines ersten alternativen Investmentproduktes, die wir dann lanciert haben zusammen mit der Hypo-Vereinsbank Anfang 2000. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass so Konzernsachen nicht meine Sache sind. Und in den 90ern, muss man so sagen, habe ich ganz viel auch gelesen. Ich habe mich belesen. Uli, du kennst meine Bücherwand. Die ist groß. Wenn man heute keine Bücher mehr liest, damals hat man es noch gemacht. Und ich habe immer festgestellt, dass ganz viel Know-how fehlt in Deutschland und dass wir immer sehr stark auf angelsächsische Literatur zurückgreifen müssen. Diese Literatur, habe ich gesagt, Mensch, man muss auch irgendwie was auf Deutsch auch bringen. Und ich hatte dann in den 90ern ja ganz viel auch Entwicklungspotenzial gesehen, Leuten Aufklärung zu geben, wie man professionell mit derivativen Handelsinstrumenten umgehen kann. Und wir haben ja damals, das muss ich vielleicht noch einflechten, ja 1997 bin ich ja dann auch mit Gründer quasi und erst eins der ersten Mitglieder des Bundesverbandes Alternative Investments gewesen. Der damaligen Genfer, dann Bundesverband Derivate und dann, als ich 1999 dort in Vorstand gewählt wurde, habe ich den Bundesverband zusammen mit den Vorstandskollegen BAI, Bundesverband Alternative Investments, umbenannt, weil mir damals klar war, dass wir eine viel stärkere Zuwendung weg von nur rein Derivaten hin zu anderen Themen der Alternative Investments, Private Equity, eben Hedgefonds, umsetzen wollten und auch intellektuell umsetzen wollten. Ich habe dann viel geschrieben, ich habe ein Handelsblatt in der Börsenzeitung, ich habe eine eigene Kolumne ja gehabt in der Financial Times Deutschland, damals extern zum Thema Hedgefonds-Strategien. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das eigentlich weitertragen in eine Fachpublikation in Deutschland, die sich mit Alternative Investments auseinandersetzt. Und da ist mir die Idee gekommen, eigentlich dann weg von der Privatinvestoren, ich wollte hin zur institutionellen Welt, zu sagen, ich werde Berater, ich werde Consultant und mache dann eine Fachpublikation, und nennen sie Absolute Report. Und der Absolute Report war dann 2001, ich habe es dann konzeptioniert, 2001 die erste Fachpublikation für institutionelle Anleger in Deutschland generell im Dezember. Fokus damals auf Alternative Investments. Und ich meine, du hast das am Anfang angesprochen, Uli. Wir machen ja heute bei Absolute Research nicht mehr Alternative Investments. Wir machen ja alle Assetklassen, alle Anlagestrategien. Wir sind sozusagen auf die breite Schiene gegangen. Aber es startete alles mit dem Alternative Investment Thema. Und da muss ich vielleicht sagen, ganz wichtige Inspiration war mir da die Allokation der Yale Endowment Stiftung von David Swensen, dessen Buch ich damals auch von ihm persönlich noch geschickt bekommen habe. Er ist ja leider verstorben und einer der erfolgreichsten institutionellen Investoren überhaupt. Und da hat man gesehen, dass eben der Anteil von Alternative Investments bei 80% gelegen hat. Und er hat das ganze Portfolio in den 90er Jahren ja komplett gedreht, der Endowment Stiftung, mit enormem Erfolg. Und diese Idee wollte ich in eine deutsche Fachpublikationen überführen, um eben zur Diversifikation in Deutschland anzuregen, denn die Historie war eben ja katastrophal auf nur eine Asset-Klasse ausgerichtet, nämlich Fixed Income. Jetzt habe ich viel geredet, vielleicht fragt ihr nochmal was dazwischen oder ich kann es auch gerne weitermachen.
Nee, sehr, sehr gerne. Also wir sprechen bestimmt gleich auch nochmal über deine Entwicklung, aber dein letzter Punkt ist ja ganz spannend, dass du sagst, dass man fast nur auf den Fixed-Income-Bereich fokussiert war. Es scheint mir so, als ob auch heute der große Fokus bei Fixed-Income liegt bei institutionellen Investoren, dass sie sich aber ein bisschen geöffnet haben. Wie ist die Akzeptanz zu den alternativen Asset-Klassen heute bei den Instis?
Also wir haben einen ganz großen Sprung gemacht. Also Ende der 90er Jahre, also die ganze institutionelle Welt in Deutschland kommt aus so einer mündelsicheren Welt. Ne? Das ist so alles so eine totale Sicherheit, Konservativismus, alles muss sicher sein, alles muss mündelsicher sein. Man hat natürlich gesehen, dass dann in den 90er Jahren die Aktienmärkte unwahrscheinlich stark angezogen haben und da hat man gesagt, da müssen wir irgendwo ja auch uns mit beteiligen, also sind institutionelle Investoren. Wir müssen vielleicht gleich nochmal zurückkommen. Was sind institutionelle Investoren? Denn da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Aber ich sag mal, wenn wir von der Versicherungsindustrie sprechen, die ja eine sehr stark regulierte Passivseite haben, da war es natürlich ein großer Sprung zu sagen, wir müssen im Endeffekt vom Fixed Income in die Equity-Seite auch investieren. Das haben sie dann auch gemacht. Es gibt ja auch die sogenannte Risikokapitalquote. Gott, die gibt es heute auch noch, obwohl wir ja heute jetzt Solvency II haben, damals ja nur das VAG, also Versicherungsaufsichtsgesetz. Und da war es eben so, dass die ersten Schritte dann Ende der 90er Jahre der Versicherung in die Aktienmärkte eingeflossen sind. Und das bedeutet natürlich starke Verluste. Also die haben gleich richtig eins auf die Mütze gekriegt. In der Dotcom-Bubble, wo man ja sagen musste, ich meine, das kann man sich gar nicht heute mehr vorstellen, der DAX ist um 70% gefallen. Stell dir mal vor, der DAX fällt jetzt heute 70%. Ich meine, das ist eigentlich eine Katastrophe. Nein, das ist praktisch der primäre Aktienindex gewesen mit den größten deutschen Aktien. Das ist nicht irgendwie, wenn man sagt so, ja Mensch, also heute Bitcoin und sowas, ist riesig, was für ein Risiko. Nein, ich meine, da gibt es Risiken, die sind bei Weitem identisch gewesen. Und das haben natürlich die Institutionellen dann auch mitgenommen. Das heißt, es gab dann Anfang 2000 ein Abtauchen. Und da sind wir ja auch eigentlich begonnen mit den Alternative Investments eigentlich Anfang 2000, das so richtig zu etablieren. So, wie hat sich das entwickelt? Anfänglich eigentlich extrem zögerlich, insbesondere wenn wir von den liquiden Alternatives angehen. Wir müssen eigentlich komplett unterscheiden in Deutschland zwischen den liquiden und den illiquiden Alternatives. Zu den illiquiden Alternatives gehören und teilweise, was ja ein bisschen irre ist, Immobilien, ne, wird ja so als Alternative Investment bezeichnet, was ja immer schon auch ein Teil der Asset Allocation gewesen ist, aber sagen wir mal Immobilie, Infrastruktur, Private Equity, Private Debt, das sind die illiquiden Alternatives und dies alles andere, also Liquid Alternatives im Sinne von Hedgefonds-ähnliche Long-Short-Strategien, Volatilitätsstrategien, in irgendeiner Form alles, was auch Short-Komponenten enthalten kann, was eben nicht benchmark-orientiert arbeitet, das ist liquide. So, und diese liquide Seite hat sich war anfänglich natürlich das, was man in Deutschland machen konnte. Es gab eben Produkte, es gab Zertifikate, das war ein riesiger Zertifikatemarkt, der sich da entwickelt hat. Die ganzen Private Markets, die illiquiden, kamen dann eigentlich, und es gab dann Enttäuschung. Es gab, weil die Produkte waren zu teuer, die Erwartungen waren falsch. Kann ich auch noch drauf eingehen. Und dann kam 2008 mit der Finanzkrise, da hat man gesagt, so, ach Gott, das ist ja alles da zusammengebrochen und die Hedgefonds haben die Performance nicht gebracht. Es gab Turbulenzen, es gab Ausfälle, LTCM und all diese ganzen Geschichten haben dazu geführt, dass die Leute sehr skeptisch waren in Deutschland, schon immer skeptisch waren und auch dann in dieser Skepsis auch bestärkt worden sind. Und dann gab es diesen Trend, wir wollen jetzt nur reale Assets, wir wollen jetzt nur noch das machen, was wir verstehen. Naja, also das ist ja so, wie man jetzt irgendwie so Signa ja auch richtig gut verstanden hat. Ne? So, also
Immobilien.
Was wir alle verstehen.
Beste Lage, viel Leverage drauf. Ah nee.
Genau. Also es ist ein, und dann ging natürlich, dann setzten zwei Trends ein. Der eine Trend war irgendwie, dieses liquide Thema wurde immer stiefmütterlich behandelt. Es gab ja auch nur eine Quote bei Versicherungen von 5% für Hedgefonds und sowas. Das war alles, dann hat einer da so 1% dann beigemischt und so. Das ist natürlich alles Mumpitz. Damit hat man natürlich wirklich in der dritten Nachkommastelle vielleicht irgendeine Performance-Veränderung herbeigeführt, hat einen riesen Aufwand und irgendwelchen Compliance-Risiken und Hassle-Risiken. Und dann kam sozusagen danach der Trend zu den Private Markets. Und die Private Markets haben natürlich einen Vorteil gehabt. Sie waren besser verständlich, sie waren groß skalierbar, sie waren eben, viel Geld konnte reinfließen. Es waren Themen, die sich besser verkaufen ließen, auch an die Stakeholder. Und wir haben dann im Endeffekt einen großen Schub natürlich gesehen durch die Nullzins-, Niedrigzins- und Nullzinsphase, die mehr oder weniger Milliarden von Assets in diese Segmente reingespült haben. Und das sieht man ja jetzt auch, wie sich das eben dann wieder auch jetzt nivelliert, umdreht und auch eben dann so wieder zu Problemen führt. Aber können wir gleich ja noch drauf eingehen. Ich denke mal, passt so erstmal so die Antwort vielleicht.
Du sprachst es an. Ich glaube, in der Null- und Negativzinsphase war es ja einfach auch alternativlos. Ich glaube, dort sind auch viele, die sich eben lange in den Anleihen überwiegend bewegt haben, wo es einfach gar keinen Zins mehr gab, beziehungsweise immer negative Renditen hatten. Ich glaube, das war wirklich der Push, dass Leute gesagt haben, ich muss jetzt was verändern. Und mein Gefühl ist, dass jetzt dadurch, dass wir so einen schnellen Zinsanstieg hatten innerhalb von einem Jahr, dass jetzt viele sich da wieder eher zurücknehmen und sagen, naja, ich kriege doch hier 3,5-4%, damit kann ich doch meine Anforderungen erfüllen. Also das ist so meine Wahrnehmung aus Gesprächen mit Leuten aus der Branche, dass es eher ein Rückrudern wieder ist, dass man sagt, brauche ich das wirklich? Obwohl ich glaube, eigentlich wäre es gut, dauerhaft seine Portfoliostruktur breiter diversifiziert aufzustellen.
Also eine ganz, also vielleicht nochmal zurück zu Olli, was du gefragt hattest. Also wir sehen eine viel stärkere Einbindung heute, also über die letzten 20 Jahre, wo wir das hier, oder ich mach's ja bald jetzt schon bald 25 Jahre. Die Entwicklung der institutionellen Portfolios hat sich stark verbessert. Also von dieser ganzen reinen Zinswelt sehr auf Mündelsicherheit lokal, fast also Deutschlandbezug, haben wir heute eine viel breitere Credit, also eine viel breitere Fixed-Income-Ausbreitung über alle Asset-Klassen im Fixed-Income-Bereich, Emerging Market, Debt, High Yield. Da hat sich ganz viel getan. Also da ist auch wirklich viel Neues reingekommen, auch viel mehr mit Risiko es hat sich verbreitet. Das hat sich, der Aktienbereich hat sich bei vielen institutionellen Investoren, wenn wir jetzt Versorgungswerke annehmen, also nicht Versicherungen, Lebensversicherungsbereich, die auf ihrer Risikoseite einfach das nicht machen können, da ist der Aktienquote long directional sozusagen sehr, sehr gering. Aber in anderen Bereichen ist hier teilweise 30% Aktienquote, 30-40% Aktienquote, das ist gut. Die Private Markets haben sich massiv erweitert, Immobilien in verschiedensten Segmenten, Private Equity, was früher als Heuschrecke bezeichnet wurde, ist heute irgendwie von Herrn Müntefering damals auch ja ein Riesenproblem gewesen. Vorurteile, das hat sich alles, wie Private Equity hat heute wirklich jeder, der in irgendeiner Form institutionell aktiv ist und der das machen kann. Private Debt ist nachgewachsen. Infrastruktur ist jetzt das neue große Thema. Das hat sich in der Vergangenheit, war das eher ein bisschen zurückgezogen, aber hat sich erweitert. Also wir sind heute, muss man sagen, und das macht mich auch irgendwie, weiß ich nicht, stolz, wir haben das immer begleitet auch, diese Diversifikation, weil unser Fokus ja auch dann eben sich auch in unserer Firma verbreitert hat über alle Assetklassen. Es ging immer um Erweiterung von Diversifikation. Das hat sich in Deutschland also stark verändert. Jetzt muss man so sagen, wir hatten in den letzten zehn Jahren durch die niedrigen Zinsen eine außergewöhnliche Situation. Die hat sozusagen hat die Investoren gezwungen, muss man so sagen, sie haben es nicht alles freiwillig gemacht, ne? Wenn die Zinsen immer hoch gewesen wären, wäre diese Diversifikation in der Form nicht gekommen. Und das liegt vor allem an einem Faktor. Wir haben keine, und das ist vielleicht auch die Kritik, und das ist auch die Aufforderung an Politik und an überhaupt generell sich darüber Gedanken zu machen, dass diese institutionellen Anleger ja Kapital für die Bevölkerung anlegen, die damit was betreiben, Altersvorsorge. Und sie haben lange Zeit, bis sie einzahlen in diese Vehikel, Lebensversicherungen, in irgendwelche betrieblichen Altersvorsorgeschemen. Und sie haben 20, 30 Jahre Zeit. Diese enorme Zeit kann man nutzen. Und ihr wisst es, was der Zinseszins für eine Magie entfalten kann über diese langen Zeiträume, wenn ihr nur kleinste Prozentsätze mehr Rendite erzielt. Und das war es, meine Kritik ist, dass wir keine Incentivierung haben, aufsichtsrechtlich, dass Investoren eigentlich mehr machen müssen, als sie sozusagen auf einer nominellen oder nominalen Bereich sozusagen erwirtschaften müssen. Heute die Garantieverzinsung sind nominale Verpflichtungen. Und wir wissen, wir haben Inflation von 4, nominale und Garantieverzinsung von 2, dann reichen 2 und du bist bei -2 real.
So, und die Investoren haben keine Incentivierung aufsichtsrechtlich, weil sie den Job nur machen müssen, nämlich diese Garantieverzinsung und vielleicht im Wettbewerbsumfeld eine etwas erhöhte Verzinsung zu generieren. So, und alle halten sich aber zurück. Aber der Unterschied zwischen der Durchschnittsrendite deutscher Institutioneller in der betrieblichen Altersvorsorge und, sage ich mal, einer Yale-Stiftung, das Delta ist so riesig, dass ich immer nie verstanden habe, wie man so uninspiriert ja sozusagen sein kann, vielleicht ein bisschen an das ranzureichen. Und das hat vielleicht weniger mit Inspiriertheit, sondern auch mit der Organisation institutioneller Kapitalanlage zu tun, was natürlich auch durch Garantieverzinsungen, durch Garantien eben gar nicht anders möglich ist, weil die BaFin und alle anderen müssen ja prüfen, werden diese Garantien auch eingehalten. So, und das ist ein Riesenproblem.
Also ich glaube, die Antwort zu dem Thema kann ich dir geben. Da würde ich Manga und Grantham von GMO zitieren. Also das eine ist sicherlich, show me the incentives and I show you the outcome. Also derjenige, der ein Versicherungskapital oder irgendwas managt, der wird ja nicht daran gemessen. Er hat also ein sehr asymmetrisches persönliches Risiko, nämlich das ist das, was Grantham mal gesagt hat, dieses Thema Karriererisiko. Also wenn der 2,75 liefern muss und er macht 2,75 oder 3, dann ist ja alles fein. Am Ende ist ja für denjenigen in dieser Position das Risiko, davon abzuweichen. Was du ansprichst, ist natürlich auf der Anlegerebene das reale Risiko. Und ich glaube, das ist auch meine Sache, wo wir hier auch im Podcast öfter darüber sprechen. Wir müssen, glaube ich, A, das Thema Compounding und B, das Thema realer Vermögenszuwachs. Das müssen die zwei Sachen sein, die sowohl im institutionellen als aber auch im Privaten. Ich reg mich zum Beispiel auf, warum gibt es nicht ein Altersvorsorgekonto? Also warum kann ich nicht eine Aktie, die ich 10 Jahre halte, die für meine Altersvorsorge ist, warum wird die nicht steuerbefreit? Also da würde ich mir wünschen, dass wir wieder ein bisschen zurückgehen, dass man zum Beispiel was man in einem Jahr verkauft oder so, wie es damals war, dass das besteuert wird, aber was ich langfristig halte, dass das einen Steuervorteil bekommt. Das wäre vielleicht nochmal was in Richtung Herrn Lindner und Politik, dass man da mal eine Änderung herbeiführt.
Sehe ich genauso.
Wir sprechen gerade viel über das Thema Private Markets und das war ja auch der Sinn des Podcasts. Aber was wir aktuell sehen, ist ja auch die Entwicklung und ich weiß nicht, ob du uns da einen Einblick oder deine Meinung geben kannst, aber die Entwicklung im Private Market Sektor für kleinere und Kleinstanleger durch ELTIF 2.0. Man sieht einen riesen Push von den Asset Managern, aber die Nachfrageseite, mit denen ich spreche, da höre ich noch nicht so viel Interesse. Wie ist dein Einblick oder deine Meinung zu ELTIF 2.0?
Oh, eine ganz gute Frage. Ich bin da noch etwas zurückhaltend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß, so richtig viele, da ist zwar jetzt viel im Werben und es kommen jetzt die ersten Produkte, aber so viele Produkte gibt es auch noch nicht. Es ist wie immer, wenn es um Privatinvestoren geht und wir überlegen ja gerade, inwieweit auch ELTIF was für institutionelle Investoren sein könnte, vielleicht im Rahmen einer Core-Satellite-Strategie, weil man natürlich hier eine etwas höhere Liquidität auch darstellen kann. Aber wie gesagt, Liquidität in Private Markets konterkariert Illiquiditätsprämien. Insoweit ist natürlich das auch immer so, versucht mal wieder die Quadratur des Kreises. Irgendwie das eine geht nicht ohne das andere. Von daher muss man das immer auch kritisch begleiten. Trotzdem ist es natürlich eine gute Möglichkeit, privaten Investoren auch die Möglichkeit zu geben, in Segmente der Private Markets zu investieren. Bloß da muss man eben schauen, wie ist das strukturiert? Man muss sich die Produkte dann genau anschauen, gucken, wie die Kostensituationen natürlich auch sind. Grundsätzlich die Erweiterung der Anlagemöglichkeiten in solche Segmente halte ich für sinnvoll, weil sie grundsätzlich ja in gute Ideen auch investieren. Ich meine, Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, Immobilien, das sind ja Dinge, die heute für institutionelle Gang und Gäbe sind und auch wichtig und notwendig sind. Sie sind auch volkswirtschaftlich, gesellschaftlich notwendig. Von daher ist es besser, sie investieren daran, als dass sie irgendwie die neuesten Knockout-Optionsschein kaufen oder irgendwelche in Kryptoderivaten zocken. Ich halte das davon für eine bessere Anlagemöglichkeit. Bin allerdings jetzt auch kein Experte, was die ELTIF jetzt angeht. Da werden wir uns jetzt aber auch bei Absolute Research ein bisschen drum kümmern, weil wir die dann auch ein bisschen weiter verfolgen werden und sehen können, was tut sich dann auf der institutionellen Seite.
Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, neben der Rendite im Portfolio. Also ich betrachte das auch gerade das Thema Infrastruktur. Wenn ich mir in Deutschland anschaue, wie viele Probleme wir eigentlich haben, und ich habe auch mit einem Anbieter gesprochen, die in Infrastruktur investieren, außerhalb Deutschlands. Ja? Also es scheint auch hier regulatorisch eben alles viel schwieriger zu sein, dass Anbieter sagen, ja, warum soll ich das in Deutschland machen? Ich kann das, weiß ich nicht, Schweiz, Österreich, irgendwo Entwicklungsländer, Amerika, England machen. Da ist das alles viel, viel einfacher. Und da frage ich mich, also auch hier die großen Pensionskassen, Versorgungswerke und Co., wenn ich letztendlich sage, ich nehme das Geld der Anleger für die Altersvorsorge und habe aber auch noch den Nebeneffekt, dass ich die Infrastruktur im Land verbessere, das wäre vielleicht auch nochmal etwas, wo man mal drüber nachdenken sollte, oder?
Die Problematik ist ja immer, wenn man jetzt als Investor das sieht, dann muss man immer sehen, möchte ich möglichst eine breite Diversifikationsmöglichkeit haben. Und das, die ist natürlich nicht nur immer im eigenen Land gegeben. Und das eigene Land, wir brauchen sicherlich auch in Deutschland ja sehr viel Eigenkapital, also sprich auch Private Equity, und wir brauchen auch sehr viel Infrastrukturinvestitionen. Aber da ist es ja auch so, diese Infrastrukturprojekte muss es ja auch geben. Die müssen ja auch externe Investoren zulassen. Und das ist vielfach ja das Problem, dass dann der Staat bestimmte Dinge übernimmt, aber private Investoren nicht mit reinnimmt und damit eben auch die Möglichkeit nicht gegeben wird, sich daran zu beteiligen. Da, wenn es da mehr geben würde, denke ich auch, dass das absolut sinnvoll ist. Und ich glaube, da gibt es ja auch Initiativen, auch hier vom BVI, die ja auch diese Thematik ein bisschen pushen wollen, dass man sagt, wie kann man eigentlich in Deutschland das Geld auch hier in Deutschland investieren? Grundsätzlich als Investor muss man sagen, möchte ich natürlich möglichst mein Geld breit diversifizieren und Chancen auch in anderen Ländern in Europa, in der Welt wahrnehmen. Aber ein ganz wichtiger Faktor, und ich denke, dass insbesondere das Thema Infrastruktur ist aus meiner Sicht eins der wichtigsten Asset-Klassen für die Zukunft. Wir haben so viele Herausforderungen im Infrastrukturbereich, wenn man mal einfach durch die ganze digitale Infrastruktur, die Transformation in die erneuerbaren Energien, in die Kreislaufwirtschaft, in die ganze Elektromobilität, in Speichersysteme, alles, was wir brauchen an Straßen, an Kommunikation, an sozialer Infrastruktur, da überschneiden sich ja auch Immobilie und Infrastruktur ein bisschen. Also ein riesen Investitionsbereich, wo man wirklich auch langfristig auch große Gelder investieren kann. Ich meine, da muss man sich so vorstellen, ich meine, hier bei Absolute Research, wir haben hier über 10.000 Asset-Owner-Kontakte mit über 10 Billionen Euro an Assets in der Dachregion. Das ist ein Wahnsinnsbezug, wenn man sich mal vorstellt, so ein norwegischer Pensionsfonds hat 1,4 Billionen Euro an Assets. Und was das bedeutet, 10 Billionen Euro hier an Vermögen, was angelegt werden kann, da kann auch die Investoren können enorm helfen, Dinge voranzubringen. Und deswegen natürlich auch die Wichtigkeit zum Beispiel von nachhaltigen Investitionen, dass man sagt, also auch Lenkungswirkung entfalten durch Investitionen. Da sagen viele, oh, das geht nicht, das ist schwierig, der Finanzmarkt, der kann das nicht alleine. Nein, kann er auch nicht alleine, aber ohne die Finanzströme in bestimmte Segmente passiert auch nichts.
Ist ein ganz spannendes Stichwort. Du hast auch gerade das Thema Infrastruktur und nachhaltige Investments angesprochen. Du hast aber auch gesprochen, mit wie vielen Asset-Ownern ihr sprecht. Was sind die Themen, die Asset-Owner aktuell beschäftigen?
Also da kommen wir nochmal zu einem wichtigen Thema. Das ganz wichtige Thema in Deutschland ist Asset-Owner. Also wenn wir von institutionellen Investoren sprechen, ist ja auch ein Asset-Manager auch ein institutioneller Investor, ne? Weil er ja eben kein privater Investor ist. Aber ein institutioneller Investor in unserer Definition ist ein Asset-Owner, ist derjenige, der sozusagen eigentlich am Ende der Nahrungskette steht, der eigentlich hauptsächlich Gelder investiert für die breite Masse der Bevölkerung, Versicherungen, Versorgungswerke. Dann haben wir die ganzen Gelder von Banken und Sparkassen. Wir haben Family Offices, wir haben Stiftungen, wir haben staatliche Investitionen von Bund, Länder und Gemeinden. Wir haben Verbände und Vereine. Dann haben wir Versorgungswerke, Pensionskassen, Pensionsfonds und Kirchen. Kirchen verwalten auch extrem viel Geld. Wir haben also eine Landschaft da draußen, die extrem, extrem heterogen ist. Deswegen aus diesem Grunde habe ich mit, wenn man Beirat, Investorenbeirat, wo ganz viele verschiedene Investoren, mit denen ich mich austausche, aus verschiedenen Segmenten, wir uns sozusagen als Beiräte fragen, dass die uns Hilfestellung geben, wo haben sie Sorgen und Nöte und was sehen sie? Man kann das überhaupt gar nicht unter einem Hut bringen. Man kann das nicht sozusagen über alle gleich verteilt die Probleme ansprechen. Es gibt völlig unterschiedliche Probleme. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich alle in der Vergangenheit das einzige Problem hatten, wie können sie ausreichend Rendite erzielen in einem Nullzinsumfeld. So, das war ein grundsätzlich für alle ein Thema, deswegen der Weg zu Alternative Investments, insbesondere illiquiden Alternative Investments. Jetzt ist es so, dass im Endeffekt der Druck der Investoren aufgrund ihrer, sag ich mal, doch recht niedrigen Zielrenditen überall tendenziell gesunken ist. Das heißt also, es lassen sich wieder einfache Bond-Investitionen tätigen, die Zielrenditen schon relativ gut abdecken. Und damit sind die Nöte der Investoren geringer geworden. Sicherlich muss man jetzt sehen, dass einige auch ihre Direktanlagekapazitäten abgebaut haben. Einige haben sie aber auch belassen. Das ist auch nicht einheitlich. Also es gibt Investoren, die können halt direkte Bonds kaufen. Andere müssen das weiter über Asset Manager machen. Das ist also nicht gesagt, dass man das dann immer automatisch auch umsetzen kann. Sie brauchen auch ein entsprechendes Front Office, Back Office für den ganzen Handel für solche Themen. Also würde ich sagen, dass im Moment viele Sorgen der Investoren durch das aktuelle Zinsniveau reduziert worden sind. Sie sind auch schon relativ breit diversifiziert, das muss man ja auch sagen, durch die Notwendigkeit der Expansion in die Private Markets und, sage ich mal, diese gesamte Asset Allocation hat sich schon verbessert. Jetzt ist es natürlich so, ja, wo gibt es Probleme? Ich überlege gerade. Natürlich sind die Probleme jetzt dergestalt, dass man eher sagt, auf der Immobilienseite gibt es jetzt größere Probleme, natürlich mit der aktuellen Marktsituation, mit der Bewertung von Immobilien im Portfolio. Was ist jetzt eigentlich der wirkliche Marktwert? Und da sind sicherlich einige Marktwerte, die jetzt in den Büchern noch viel zu hoch angesetzt sind. Wenn man jetzt Mark-to-Market rechnet, aber man darf eben auch Private Markets nicht unbedingt Mark-to-Market rechnen, weil niemand kann sofort alle Immobilien auf den Markt schmeißen, verkaufen. Man muss das eben über die Zeit abschreiben. Das heißt, da ist natürlich ein Abwertungsdruck auf den Immobilienportfolien. Und gleichzeitig hat man natürlich das Thema energetische Sanierung, ESG, Anforderungen an Gebäudebestand. Also da ist sicherlich eins der größten Herausforderungen, ist aktuell im Immobilienbereich.
Also das ist auch meine Wahrnehmung. Ich glaube, heute schreiben viele Anbieter auch ein bisschen was Infrastruktur, wo vielleicht auch ein bisschen Immobilie drin ist, weil sich das sonst im Moment mein Gefühl gar nicht mehr, also es lockt keinen hervor, weil es einfach zu komplex ist. Oder ich glaube, die Preise noch nicht dahin gesunken sind, wo Leute dann zuschlagen würden und sagen, jetzt ist es wieder attraktiv. Ich glaube, da sind wir so ein bisschen in einem Niemandsland. Ein anderer Bereich, der aus meiner Wahrnehmung unheimlich viel wächst oder wo viele Produkte mittlerweile angeboten werden, ist Private Debt. Also durch die gestiegenen Zinsen jetzt letztendlich auch ist mein Gefühl, dass es immer mehr Anbieter gibt, die Private Debt Fonds anbieten, weil ich einfach sage, ich habe irgendwo hab den Zins plus den Risikoaufschlag, also dass ich irgendwo sage, ich habe vielleicht 9, 10, 11% ohne Hebel an Rendite, was doch viel attraktiver ist als ein Bond. Ich habe das Thema Bewertung, dass ich einfach keinen Marktpreis per se habe, den ich vielleicht abschreiben muss, sondern ich habe ein Portfolio an Loans, die direct to direct sind. Was ist da deine Wahrnehmung? Also da ist sicherlich ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Im Moment ist mein Gefühl, dass da sehr viel gepusht wird. Wie ist deine Wahrnehmung?
Wir haben ja eine Plattform für Private Market Produkte, wo auch an ganz viel Private Market Private Debt Produkte eingestellt worden sind, nicht nur aktuell, sondern auch pre-Zinswende, möchte ich mal sagen. Also von daher war das Thema Private Debt auch in der Vergangenheit immer schon ein sehr guter Ersatz für Investitionen. Also er hat eigentlich das unterstützt, dass Investoren sehr stark Fixed Income orientiert sind. Also dass praktisch das Liquid Fixed Income, das Public Market Fixed Income in Private Fixed Income, Private Debt gewandelt wurde, weil da eben noch dieser Spread drauf stand. So, und jetzt kommt natürlich dazu, dass das Schöne ist, dass wir eine Möglichkeit haben, dass es praktisch ein Floater ist und mehr oder weniger die Zinsen steigen und der Spread steigt mit. So, jetzt hat man natürlich an der Stelle ein Problem, dass natürlich irgendeiner muss ja diese Zinsen zahlen, ne? Und das sind die Unternehmen.
die dahinter stehen. Und das ist natürlich toll als Anleger zu sagen, oh, jetzt kriege ich ja so irgendwie 7, 8, 9, 10%. Aber das ist ja auch ein Investor, das Unternehmen muss auch 10% dann zahlen. So, das heißt also, hier ist eine große Gefahr, dass natürlich dort Ausfälle zunehmen in Portfolien, die möglicherweise mit Krediten versehen sind, die eben nicht so hoch in der Bonität sind. So wie es kommt immer wieder auf das Gleiche hinaus. Wenn ich als Anleger in irgendwas investiere, muss ich verstehen, in was ich investiere. Wenn ich in Private Debt investiere, muss ich wissen, was macht der Private Debt Manager mit meinem Geld und in was investiert er. Und ich möchte wissen, in welche Kreditportfolien investiert er, wie sind die strukturiert, wie sind die gegebenenfalls geratet, welche Tranchen kaufe ich da und wie hoch ist das die Ausfallwahrscheinlichkeit, mit dem man ja rechnen muss. Was kann abgefedert werden, was kann nicht abgefedert werden? Wir sehen, dass das ist ja dieses gleiche Thema mit den CLOs und den ABS in der Finanzkrise. Da wusste keiner, dass irgendwo was da wo drin ist. Und dann schmeißt man eben alles auf den Markt, weil man sagt, raus damit, weg damit. Und dann hat man einen Markt und nur noch einen Briefkurs. Und der Briefkurs kann dann eben ganz, ganz tief sein. Und deswegen ist natürlich heute die Thematik so, wer als Investor in Private Debt investiert, der sollte das auch weitermachen. Ich halte das auch und ich diskutiere das auch mit Investoren. Das ist ja auch ein Vintage-Year-Konzept. Man muss einfach, wie bei Private Equity, seine Allokation regelmäßig machen. Man kann den Markt auch schlecht timen. Wann ist die beste Situation, was ist die weniger beste Situation? Im Endeffekt muss man die Manager, die man auswählt, und das ist ja ein Thema, wovon wir vielleicht auch noch später zu sprechen kommen, was sind die wichtigen Themen für institutionelle Investoren? Man muss einfach in der Selektion seiner Zielprodukte gut die Due Diligence gemacht haben.
Können wir, bevor wir vielleicht zu dem Thema zu sprechen kommen oder auf das Thema zu sprechen kommen, kannst du uns mal so eine Quote geben, wie stark liquid versus illiquid in den Portfolios der institutionellen?
Ja, das schließt eigentlich an meine Bemerkung, dass Institutionelle nicht gleich Institutionelle sind, sondern es ist tatsächlich so, dass wir teilweise Allokationen von bis zu 50% und in Extremfällen sogar weiter darüber hinaus Private Market Anlagen vorfinden. Und in anderen Anlegern, die mehr Liquidität vorhalten müssen, so wie, ich sag mal so klassisch, wenn man ja sagen würde, das Treasury eines Corporates, ne, da findet man keine Private Market Anlagen, ne, da findet man nur kurzfristige Liquidität und hat man fast überhaupt nichts drin. Also die Bandbreite so ist breit. Ich würde sagen, heute institutionell, wenn man jetzt Immobilien einfach mit dazu nimmt, dass man irgendwie sicherlich so sagen kann, dass das so zwischen 15% und 20% Private Markets vielleicht on average irgendwo allokiert sind und der Rest ist im Endeffekt dann im Fixed Income und im Aktienbereich.
Wenn du jetzt institutioneller Anleger wärst und ein großes Volumen zu veranlagen hättest, wovon ein gewisser Teil frei wäre, was wäre in deinen Augen im Moment der spannendste Sektor vom Risk-Reward her, dem man sich als institutioneller Anleger zuwenden sollte?
Also ich würde sagen, dass es zwei Segmente sind, die aus meiner Sicht langfristig, wenn man, ja, ich meine, es ist vielleicht gar nicht mal so, dass man da irgendwie besonders risikovers, also aktiv sein müsste. Also ich würde mal sagen, Infrastruktur und Private Equity sind für mich eigentlich zwei Segmente, die wichtig sind, weil sie greifen auch ineinander. Private Equity ist wichtig, weil Risikokapital zur Verfügung gestellt wird, Eigenkapital zur Verfügung gestellt wird. Das ist sozusagen im Private Debt Bereich wieder Fremdkapital, ne? Das ist, und das hat auch ein limitiertes Upside Potenzial. So, es ist eher konservativ. Und Infrastruktur, ich hatte das eben ja schon gesagt, ist aus meiner Sicht das ganz große Thema der Zukunft, weil die ganze Welt schreit nach einer Transformation und das muss alles irgendwo finanziert werden. Und das können die Staaten nicht finanzieren alleine, das müssen auch private Investoren finanzieren. Insofern sind alle Segmente der Infrastruktur, und da eben rede ich dann auch eher Infrastruktur Equity und nicht Infrastructure Debt, was ja auch geht. Das ist wiederum die Variante für die Konservativen, das kann man auch machen. Ein ganz wichtiges Thema. Ein zweites Thema, würde ich sagen, ist mein altes Favorite, ist sozusagen Liquid Alternatives. Ich glaube, dass wir einen anderen Blick in Deutschland noch auf den ganzen Bereich der liquiden Anlagestrategien haben müssen. und wegkommen müssen von diesem rein Buy and Hold Ansatz, sehr benchmark-orientiert, Alpha, geringes Alpha, was ja immer mehr auch von passiven Anlagestrategien sozusagen ja als Konkurrent daneben läuft. Ich meine, wir analysieren hier bei uns über 15.000 Strategien von 2.000 Asset Managern und wir ranken die und sehen eben wirklich, wo die besten sind, aber wir sehen auch, wo das ganze Mittelmaß ist und ich sag mal so 3/4 des Zeugs da draußen braucht kein Mensch. Ne? Und vielleicht sogar mehr, aber und die ETF-Seite lebt natürlich davon, dass sie im Endeffekt gar nichts machen muss, ist alles kostengünstig, das Research tun andere, ich kann mich irgendwie passiv da draufkleben und kann irgendwo so mitlaufen, ja, aber das Risiko auf beiden Seiten natürlich diese Rückschläge zu verkraften, die bleibt ja beim ETF oder auch beim sehr stark benchmark-orientierten aktiven Manager weiterhin. Das heißt, die Einbindung von alternativen Anlagestrategien in ein liquides Portfolio kann sinnvoll sein. Und ich habe immer gesagt, wir haben verschiedene Möglichkeiten und wir nennen das Multi-Strategy Asset Allocation bei uns. Wir haben das auch im Absolut-Report schon 2011 mal publiziert, dass man eben Risikoprämien in bestimmten Assetklassen eben auch mit unterschiedlichen Strategien angehen kann. Und wenn man Equity-Risikoprämie haben will, dann kann ich das machen mit Passiv-ETF oder mit Private Equity. Aber dazwischen drin gibt es eben auch, sag ich mal, Long Variable, Variable Beta, Variable Equity-Steuerung oder auch eben Long-Short-Konzepte, marktneutrale Ansätze. Das heißt, ich kann innerhalb in der Vertikalen, in den verschiedenen Strategien, mir ein Risikoprofil bauen. Und darum geht es ja. Es geht ja darum, die Volatilität des Aktienmarktes, der beta-getrieben ist, von Emotionen getrieben ist, sozusagen ein bisschen handelbarer zu machen und insbesondere die linke Seite der Verteilung zu reduzieren. Und dazu muss ich natürlich bereit sein, die rechte Seite der Verteilung ein bisschen aufzugeben, damit ich sozusagen in der Mitte die Verteilung positiv nach rechts drehe. Und da müssen wir hinkommen, dass Investoren in diesem Bereich sich vielleicht doch noch ein bisschen mehr kümmern. Aber da sage ich nur einen wichtigen Punkt, da geht es um wirkliche sehr intensive Due Diligence. Wer meint, irgendwo so passiv Liquid Alts zu selektieren, der wird scheitern.
Ich glaube, bei der Theorie werden dir sehr, sehr viele Investoren zustimmen. Das Problem ist nur, genau wie du selber gesagt hast, es gibt so viele Strategien, die etwas versprochen haben oder versprechen und es am Ende in der Situation, wo sie hätten performen sollen, nicht halten konnten. Und es haben sich einfach so viele Investoren die Finger verbrannt in den Phasen, wo die wirklich mit marktneutralen Strategien oder Long-Strategien ihre Asset-Allokation super funktioniert hätte, wenn die Strategien geliefert hätten, was sie versprochen haben.
Ja, ich sage ja, deswegen, es gibt eben in diesem Bereich der Liquid Alts gut und schlecht und Mittelmaß. Und ich sage mal nur, die Yale-Stiftung hat bis heute eine Quote von Absolute Return-Strategien von über 20%. Das ist deren größte Allokationsquote. Und David Swensen hat als CIO hat eine Sache gesagt, worauf kommt es an in der Selektion Themen von Strategien und People, People, People. Es ist es gibt keinen Bereich, der so wichtig ist, wo die Due Diligence so entscheidend ist, wo On-Site Due Diligence, wo Verständnis zur Strategie des Managers so entscheidend ist wie im Liquid Alts Bereich. Deswegen ist es ein Thema nicht für Private. Private können es nicht. Das ist zu schwierig. Institutionelle brauchen Kapazitäten, personelle Kapazitäten, um hier sozusagen sich eigene Meinung bilden zu können. Manche Dinge müssen auch gar nicht so von Zauberhand sein. Ich glaube, das eine oder andere kann man auch vielleicht mit so einer variablen Beta-Steuerung machen. Aber wer es wirklich ernst meint, sozusagen hier mehr Stabilität zu schaffen, ist eine Kombination aus Long-Strategien, Short-Strategien, wo der Einsatz von derivative Strategien, dann macht man dieses liquide Portfolio etwas stabiler. Was du angesprochen hast, Olli, mit dieser Enttäuschung, die haben wir ja alle gesehen. Da gab es eben viele Produkte, die einfach das nicht gehalten haben oder auch, wo Investoren vielleicht etwas Falsches erwartet haben. Eine Long-Short-Equity-Strategie ist keine Short-Strategie. Die ist primär Long
Und wenn es runtergeht, geht es auch darunter. Also wer das nicht verstanden hat, der hat im Absolut-Report anfangs die Artikel von Lars Jäger nicht gelesen zur Faktorreplikation von Hedgefonds.
Du sagst es, Michael, Svensson, also ich sag mal, eine gute Anlage im Endowment, hat sehr viel gemein mit einem guten Podcast. People, people, people. Auch hier, wir sind abhängig davon, gute Gäste zu haben. Und ich glaube, heute hatten wir einen sehr guten Gast mit dir. Vielen Dank für deine Zeit und die zahlreichen Einblicke. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hätte jetzt nicht bemerkt, dass es dein erster Podcast ist. Du bist aber noch nicht ganz durch bei uns. Wir heißen ja Die Message. Und für jeder Gast hat am Ende die Möglichkeit, seine Message an die Zuhörer zu geben. Was ist deine Message an unsere Hörer?
Ja, also vielen Dank nochmal. Ich habe auch gerade geguckt, wir sind ja, haben wir richtig ordentlich Zeit hier auf der Uhr. Also es ist ja wirklich verflogen. Also die Message, im Endeffekt muss man sagen, im institutionellen Bereich und auch vielleicht im privaten, es geht um Diversifikation. Wer glaubt, er hat irgendwo die eierlegende Wollmilchsau mit irgendeiner Assetklasse und Strategie gefunden, wird scheitern. Niemand hat das, weiß die Zukunft. Wir sind alle ein bisschen Narren des Zufalls. Da rate ich nur mal dazu, Nassim Taleb zu lesen. Das ist immer wieder eine große Herausforderung. Was ist wirklich Können und was ist so vielleicht einfach auch nur Zufall? Wir müssen sehen, dass wir unsere Risiken über Diversifikation reduzieren und wir müssen die Qualität in der Selektion, insbesondere der eingesetzten Asset Manager, erhöhen. Das ist das A und O. Und wenn man beides miteinander kombiniert, kann man eigentlich langfristig nicht scheitern.
Perfektes Schlusswort.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ich danke euch. Hat mich gefreut.
Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Die Message.
Der Investment-Podcast.